Ihr hört immer noch das Lokalmagazin hier auf der 96.6. Wir sind in der zweiten Stunde und das ist die Gästestunde und wir begrüßen ganz herzlich Chancy Warnick. Hallo Chancy.
Ja, schön hier zu sein. Matzel, schön, super in Tübingen zu sein.
Ja, ich habe mal nachgeschaut. Auf deiner Webseite ist ja alles aufgeführt. Alle Konzerte seit der Gründung oder und 2003 warst du, glaube ich, das erste Mal hier, ne?
Ja, das kann sein, da müsste ich selber in den Kalender gucken.
Erinnerst du dich noch so an die ersten Male? Was ist anders geworden?
Was ist anders geworden? Nicht hat sich eigentlich nicht viel verändert, würde ich sagen, jetzt so was Publikum angeht. Also es war eigentlich schon von der, in Tübingen so von der ersten Stunde, selbst als uns hier noch irgendwie kein Schwein kannte oder so, war das eigentlich schon sehr angenehm und sehr haben wir hier viel Feedback bekommen und so. Und das war einfach gut. Insofern hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also es wäre schön, wenn es in jeder Stadt so laufen würde, irgendwie, dann wär das Leben mal so echt toll für uns.
Hast einfach. Hast du auch andere Negativvergleiche oder was, ja?
Ja, jetzt nicht so im Extrem, aber so jede Stadt hat so ein bisschen, also aus unserer Perspektive so eine Dynamik, also auch wie viel Subkultur da passiert oder also wie viel, oder Kultur überhaupt oder so. Und, ist jede Stadt halt so ein bisschen von der Mentalität vielleicht auch so ein bisschen anders oder es gibt so, genau, oder... Ja, und insofern, also ist Tübingen dann schon eher halt so eine, für uns als Band, um rumzufahren, ist schon sehr, sehr angenehm.
Kommst immer wieder gerne her.
Das kann man so sagen.
Du machst das ja alles selber, ne? Das ist ja mehr oder weniger so das, ja, nicht Ein-Mann-Unternehmen, aber so der Kopf ist auf jeden Fall bei dir angesiedelt und hast keine Booking-Agentur oder sonst was, ne?
Ja, das ist so irgendwie entstanden außer, also als ich angefangen habe, aber kann man schon sagen, wir, da ist es dann eher sowieso schwierig, so Partner oder eine Agentur oder Management zu finden und dann macht man halt viel selber DIY halt. Und und dann daraus ergeben sich dann halt eigentlich so einige Sachen, wo man dann später dann auch nicht unbedingt mehr dann eine Agentur braucht. Allerdings haben wir auch halt so ein paar Agenturen, das sind schon so, weiß ich nicht, 4, 5 in Italien und in Frankreich und auch ein paar in Deutschland, die halt aber schon auch für uns booken, aber nur recht wenig, also prozentual, weil ich halt das meiste haben wir schon dann halt selber den direkten Kontakt da irgendwie haben, aber wir haben auch schon Leute, die ganz normal für uns booken und was für uns machen und dann ihre Prozente dafür kriegen, genau.
Schon. Aber du hast ja jetzt ein Netzwerk in ganz Europa mehr oder weniger dir zusammengespielt in den letzten 16, 17 Jahren, ne?
Ja, mit sagst du 17 Jahre, ich rechne ja immer.
Von wann rechnest du?
Ja.
Da war doch in 2014 war das 15-Jährige auf dem Plakat. Ne?
Stimmt, das war schon.
Und jetzt haben wir 16.
Ach ja, ja, ja. Ja, du rechnest richtig. Ja, so recht.
Ja, so ja. Vergeht die Zeit, ne?
Ja, das ist so. Also, also Europa stimmt schon. Ganz Europa, Skandinavien ist schwierig. Das liegt an so, also da waren wir noch nie und ich glaube auch nicht, dass das so unbedingt passieren wird in nächster Zeit. Aber ansonsten ist das liegt an verschiedenen Faktoren. Also die haben da halt auch so ihre eigenen Szene. Und es ist echt wirklich ein bisschen schwierig, auch finanziell da irgendwie reinzukommen, weil da wird halt auch Kultur subventioniert und darum ist dann wird auch andere Bands, ausländische Bands halt, also wenn man nicht Superstar ist, irgendwie schlecht bezahlt in Skandinavien. Ansonsten fahren wir eigentlich überall hin, europaweit. So Südeuropa nicht ganz so häufig im Augenblick, da hat man ja also echt die Finanzkrise ganz direkt gemerkt. Also
gehen die Leute weniger zu Konzerten dann?
Ja, das haben wir halt wirklich in Spanien so gemerkt, also wir waren einmal vorher, einmal nachher da, nach 2008 oder 2009 und da haben sie jetzt so wirklich direkt gesagt, glaube ich, gleich beim ersten Gig oder so, dass wir halt hier auch so, dass es jetzt ein bisschen anders ist. Das hat sich, glaube ich, jetzt ein bisschen beruhigt, aber das war dann halt direkt gemerkt, in Italien genau dasselbe. Haben wir auch direkt gleich beim ersten Gig die Info gekriegt, jo, Krisis, ist Krisis over here und so, ne? Und so, Berlusconi hat die ganze Kohle, ist mit der Kohle abgehauen und so, ne? Irgendwie hat man auch direkt in unserem Portemonnaie gemerkt, so, ne? Vorher, nachher, so. Aber es ist halt jetzt auch nicht ganz verbrannte Erde, so. Also, wir werden da auch wieder hinfahren, nur halt nicht ganz so oft wie jetzt unser hier, Deutschland, ne? Wo unser irgendwie Bread and Butter ist halt irgendwie, ne?
Na, und da macht das ja oft so, Donnerstag bis Samstag, ne? 3 Konzerte statt eine Tour mit, wo man Sonntag, Montag und so die schwachen Tage auch füllen muss. Fahrt ihr lieber eure Wochenenden ab, oder?
Ja, das stimmt. Das hat sich halt auch so in der Laufe der Zeit einfach so ergeben, ohne da groß drüber nachzudenken. Und dass wir halt schon so einmal im Jahr oder so länger wegfahren, dann Montag, Dienstag so ganz klassisch eine Tour machen oder zweimal im Jahr, aber ansonsten ist ja die Nachfrage auch immer, ne, jeder will uns Samstag, jeder will uns Freitag und so und
wir nicht.
Aber so, dass es halt oft dann nur Sinn macht, wenn man weiter wegfährt, dass man auch länger dann tourt und Montag, Dienstag, ansonsten gibt, hat sich das so natürlicherweise immer so ergeben, dass ohne drüber nachzudenken halt, wir Wochenende, Wochenende, Wochenende und es ist, glaube ich, auch nicht nur bei uns so, also es ist, sehe ich oft auch bei anderen Künstlern und so.
Ja, aber bei dir ist halt auch Job, ne, einfach, du lebst davon.
Ja, ne? Das, also wir versuchen das schon irgendwie länger und ja, also man kann jetzt nicht reich werden oder also man muss auf eine irgendwie bestimmte Art leben, so, ne, man kann jetzt nicht irgendwie eine mega teure Wohnung oder irgendwas, was irgendwie so Ansprüche, aber so, aber es funktioniert, also das ist auch nicht so schwierig jetzt irgendwie, wie man sich denken soll, das ist auch völlig unmöglich oder so, nee, also es geht schon, nur wir müssen halt echt immer spielen eigentlich, ne? Also wir können jetzt nicht sagen, boah, ja, wir müssen jetzt eine künstlerische Pause oder irgendwie ein halbes Jahr mal oder so. Das ist echt einfach nicht drin, ne? Irgendwie, da muss schon, jo.
Da braucht man Disziplin auch, ja?
Ja, das hört sich jetzt nicht gerade so Rock'n'Roll, ne, klingt das, aber ja, das stimmt, ne, klar, ist schon, ist so.
Ja, wenn du sagst, der Blaue Salon Tübingen hat sich nicht verändert aus deiner Perspektive, wie habt ihr euch verändert? Wie hast du dich verändert in den 15 Jahren Chancy Pony Casino, 17?
Ja, auch, also wir haben ja ein paar Umbesetzungen, ne? Also ich habe ja immer seit Anfang an zufälligerweise 2 Russen in der Band gehabt und das ist auch jetzt immer noch so und es sind jetzt 2 ganz andere Russen irgendwie, also sie haben auch halt Gemeinsamkeiten mit den meinen alten Freunden.
Optisch auch, ne? So ein bisschen der Bär an der Balalaika.
Ja, also wie gesagt.
Wenn er den spielt.
Wie gesagt, also ist jetzt schon, auch stimmt, glaube ich, 5 Jahre her, dass unsere alte Besetzung, mit der wir lange Jahre rumgefahren sind und gespielt haben, dass das jetzt vorbei ist und insofern hat sich das halt schon jetzt mit den neuen Leuten halt verändert. Das ist eine ganz andere Dynamik irgendwie. Es ist halt nicht mehr halt so Koma saufen, weil es halt irgendwie schon halt so, wie wir es betrieben haben, als schon so was zu fast so tödlich wurde, ne, und also mit dem, und halt, ja, also früher war es halt, wundere ich mich manchmal, wie wir es halt im Chaos irgendwie halt noch geschafft haben, halt irgendwie zu funktionieren, also es war schon so vor 10 Jahren, da habe ich manchmal auch halt so Blackouts, aber halt, oder es ist irgendwie ein bisschen so ein Dunst, irgendwie, weil es halt mit, ja, Drogen weniger, aber halt so mit Alkohol, ne, irgendwie, das haben wir halt heftig betrieben. Und das ging dann halt auch, ne? Das ist halt auch irgendwie halt unser alter Bassist halt komplett, keine Ahnung, also da hat sich halt einiges geändert und machen wir jetzt einiges anders und es macht eigentlich im Augenblick halt auch mehr Spaß, so als, sag ich mal, bei dem Punkt für mich, wo dann halt irgendwie alkoholmäßig dann irgendwie so eher so Depri, so eine Phase angebrochen ist, also wo das bei mir echt noch nicht mehr ging, so und insofern hat sich das schon eigentlich schon verändert, auch wie man alles so die ganze Umwelt oder alles wahrnimmt und auch die Musik und so und ja, genau, und jetzt eigentlich, also ein paar Sachen sind dadurch irgendwie auch einfacher geworden, also vielleicht ist es auch einfach so ein ganz normaler Alterungsprozess oder so, Ja.
Aber das muss man auch erstmal schaffen, da die Reißleine zu ziehen. Hast du da irgendwie, hast du irgendwas besonders dir da vorgenommen? Oder weil, nicht mehr ohne Alkohol auf der Bühne zu stehen, wenn man es jahrzehntelang so gemacht hat?
Ja, weiß ich auch nicht. Also ich hatte da für von meinem Körper her auch nicht so die große Wahl. Also ich habe mich echt irgendwie mal so eine Zeit lang irgendwie echt nicht ganz komisch, wo ich das auch gar nicht mehr sagen kann, aber echt schlecht gefühlt irgendwie so, so mental und auch körperlich. Und da habe ich einfach absolut keinen Bock drauf gehabt so mehr. Also habe ich da so eine Trotzreaktion auch so angeschaltet irgendwie. So, ey, komm her, jetzt ist hier... Wozu und so. Und dann ging das eigentlich relativ schnell irgendwie, dass ich das dann mal so umgestellt habe, so in so ein paar Steps irgendwie so.
Jetzt schön mit Fanta auf der Bühne.
Ja, und dann gehörst du dir natürlich klar. Wiedermals, Alter, ey, was ist denn jetzt los und so.
Muss man sich von den Rock'n'Rollern dann die Sprüche anhören.
Ja, und dann war klar, wenn wir so älteren Leuten oder Kollegen sagen, ja, ey, Mann, ja, klar, kenne ich. Und du hörst dann eigentlich immer nur, ja, Mann, ey, das kenne ich und so. Und du bist ja genauso bei mir und so. Ne? Das ist dann eigentlich eher überraschenderweise, was man dann auch eher hört.
Aber kannst es trotzdem noch genießen, verspielt sich wahrscheinlich seltener dann auch?
Ja, eigentlich mehr oder eher, sag ich mal so, wie eine ganz früher oder so, ne? Also das ist irgendwie schon dann so, weiß ich nicht, also da habe ich von mehr genießen, da habe ich echt keine Probleme mit irgendwie, das ist... da fühle ich mich schon sehr, sehr glücklich, dass wir das so machen können, so wie wir, also mit unseren Songs und so, unsere Kunst irgendwie verbreiten und so. Das ist, das macht nach wie vor Spaß. So, also, ne?
Ja, und immer wieder kommt ja auch was Neues, ne? Also es ist nicht so, dass jedes Jahr ein neues Album kommt, ist ja auch dann irgendwie hart, aber 2015 mal wieder. Ne? Und dann gleich auch 15 Songs und Planet Girls, klasse Album. Wie ist dieser Prozess dann, wenn ihr jedes Wochenende mehr oder weniger unterwegs seid? Wann findest du dann Zeit, irgendwie neue Songs zu schreiben und auch ein Album aufzunehmen?
Ja, also Songs zu schreiben, da muss ich eigentlich immer so ein bisschen ganz wegfahren aus meiner normalen Umgebung. Und das, was ich dann wirklich irgendwie... Da frage ich mal, also immer, ich war, glaube ich, dann in Andalusien oder so mit meiner Freundin und da war ich dann ganz von allem weg und so. Und da habe ich so irgendwie so schon einige Songs von dem geschrieben und irgendwie, ich weiß nicht, das wird auch nicht geplant, aber da fällt mir dann schon so am meisten irgendwie ein, wenn ich nicht irgendwie meinen normale Alltagsumgebung, also da bin ich ja arg blockiert irgendwie oder so. Obwohl der eine oder andere Song ist auch so auf Tour, fällt mir echt beim Autofahren so eine Idee oder so ein und die einfach eine Idee und dann wird das ist schon in mehr oder weniger harte Arbeit, das Fertigschreiben ist schon eher so harte, so eher harte Arbeit, so und sich einfach so, sag ich mal, ins Büro setzen muss. Ja, so und ja, aufnehmen. Wir haben ja Gott sei Dank da unser eigenes Studio, das würde auch, glaube ich, mehr oder weniger gar nicht anders gehen. Das dann halt immer zwischendurch, ne? Also, das dann, wir machen dann immer ein, zwei Tage irgendwie midweek so. Montag nichts machen nach einer Tour und dann Dienstag, Mittwoch irgendwie ein bisschen was, mal 4 Stunden, mal 8 Stunden dran rumfeilen oder halt auch, was weiß ich, die Basic, Drum Basics haben wir auch an einem Tag aufgenommen, irgendwie, das war irgendwie so ein Dienstag. Ja, immer so zwischendurch, dann bleibt das liegen und dann das ist so ein Prozess von über 2 Jahren und dann wurde irgendwann mal gesagt, so jetzt ist irgendwie, jetzt ist gut irgendwie, jetzt muss es auch mal so fertig werden, besser wird es nicht so, ja.
Und das macht er auch alles selber. Machst du das? Ist die Band alle auch mit beteiligt an diesem ganzen Finalisierungsprozess?
Ja, also mehr oder weniger. Also wir machen das alles zusammen. Aber halt schon recht. Also wir haben jetzt keinen. Eigentlich manchmal ist es halt auch, wäre es noch schön, irgendwie einen Toningenieur noch dabei zu haben oder einfach halt so beim Spielen auch. Das ist halt schon für mich auch immer so ein bisschen. Nicht nur stressig, aber auch so ein bisschen schwierig, einfach halt zu performen und auch gleichzeitig aufzunehmen. Also da muss man halt so ein bisschen dual irgendwie denken, das kann man sich auch mal ein bisschen vertun. Allerdings habe ich auch halt von einigen Erfahrungen so mit anderen, also in Studios aufgenommen, und da gefällt es mir halt jetzt mittlerweile besser halt in unserem eigenen Umfeld da, in meinem Studio, in unserem Studio da irgendwie das zu machen, halt auch kein, ja, bestimmte Sachen, ich einfach weiß, wie ich das haben will. Und so, und
zum Beispiel Klänge oder?
Ja, genau. Oder halt auch so ein Ablauf oder so. Das ist halt schon so, es ist einfach halt, also wir haben jetzt nicht irgendwie in Köln, ist halt auch, es ist sehr teuer zu wohnen und Fläche anzumieten. Insofern haben wir da halt ein relativ kleines Areal, und das heißt, man muss halt so mit Kompromissen arbeiten. Wir haben jetzt nicht den super klingenden Raum, das ist einfach nicht zu bezahlen, sowas zu mieten permanent, und wenn man halt aufnimmt, dann braucht man halt irgendwie Zeit, um Sachen auszuprobieren und so. Insofern ist es einfach nicht zu bezahlen, wir müssen halt mit unserem Budget gucken, und insofern muss man halt immer so ein bisschen Kompromisse haben, und dann muss man auch wissen, wie man halt in so einem normalen Regips-Raum irgendwie Drum so irgendwie zum Klingen bringt, so einigermaßen so, ne, und oder halt irgendwas anderes, man muss so ein bisschen da seine Sachen kennen, ja, genau, und oder wenn meinetwegen Track irgendwie halt nicht gleich klappt oder so, nicht gleich in Panik ausbrechen, so halt, wenn wir jetzt halt irgendwie die Basics aufnehmen, sondern ein bisschen easy, und ja, und genau so eine Sachen, die man halt dann im Laufe der Jahre dann irgendwie so ein paar Erfahrungen sammelt und einfach so nach seinem, so eine, also sich so eine Arbeitsweise ergeben hat. Also was ich eigentlich sagen wollte, was man wegen den Räumlichkeiten nicht machen kann, ist alles live aufzunehmen zum Beispiel. Das ist einfach viel zu schwierig, und insofern machen wir halt richtig Multitrack so, ne? Das ist wirklich erst die Drums und dann der Bass und dann alles andere. Da ist dann immer so ein bisschen, sagen wir, die Gefahr, dass das alles zu steril und zu tot und so, halt nicht live. Und dann in dem versucht man dann halt einfach, ich nehme halt schon 20 Jahre so auf, und ich mache das total gern, ich stehe auf dem Sound und live aufzunehmen, so im ganzen Ding, das ist einfach, da braucht man halt einen ganz anderen Raum. Und da braucht man wirklich eine Crew, und wir haben halt nur unsere kleine Crew von 3 Leuten, und da machen wir das auf die eine Art, die wir kennen. Also, ne?
Und dann funktioniert es auch.
Ja.
Nochmal zum Schreibeprozess, ne? Da mal rauszubrechen und Ideen zu sammeln auch. Du sagst, wenn es auf Tour kommt, hast du ja nicht immer die Akustikgitarre dabei, die hast du ja nur für uns heute extra dabei. Mhm. Aber wie sammelst du die Ideen? Wie sorgst du dafür, dass sie erhalten bleibt und dass du sie auch dann irgendwann ausarbeiten kannst?
Ja, das ist einfach, also ich versuche mir das einfach halt so zu merken. Das kann man auch dann manchmal einfach so im Kopf, dass man sich dann vorstellt, ah ja, das fand ich den Akkord und so.
Eine Akkordfolge dann so in.
Ja, ja, also ich habe ja auch so ein bisschen von der Highschool noch so 2, 3 Sachen, Musiktheorie habe ich auch noch im Kopf, insofern kann ich mir das dann auch noch so, ah ja, da Optisch. So die 5. Stufe oder der bla 5, 4 oder so da, aber manchmal habe ich auch wirklich Probleme, und dann habe ich hier mein, es ist wie so ein Diktiergerät, ein uraltes Handy, kein Smartphone, sondern Nokia X2, und das hat eine Diktiergerätfunktion, und da kann man dann auch mal eben reinsprechen, so, und da habe ich wirklich, da
sprichst du die Akkorde ein oder sprichst du dann singst du dann die Melodie
von, singe ich dann, weil es ist immer die Musik erst und dann der Text, das kann ich nicht anders, kann mir das auch nicht anders vorstellen, und dann immer so einen kleinen Melodiefetzen, dass ich das nicht vergesse, weil das passt hier, ist mir auch schon mal passiert, das ist echt total ärgerlich oder so. Ja, keine Ahnung, wenn man dann schon weiß, ah ja, das war der Akkord oder diese die Melodiefolge, man weiß aber nicht mehr, ja, was war daran so toll oder so, weil dann einfach so diese, und darum, ja, singe ich das dann so da in das Nokia-Ding rein, und das, ja, da, also so, aber meistens, wenn ich das zweimal dann so wiederhole mit der Gitarre, dann nachher, wenn ich dann eine habe, dann wenigstens zweimal wiederholt, dann ist es auch da oben drin so. Also wenn man es nirgendwo.
Aber dann das Arrangement wieder zu machen, das ist dann richtig harte Arbeit. Wie gehst du da vor? Sitzt du wirklich dann am, hast du gesagt, Schreibtischarbeit?
Ja, das Schwierige ist dann erstmal, sag ich mal, dann hast du meist eine Idee, und dann meinetwegen zum Beispiel eine Idee für ein Verse oder ja, ein Vers oder so habe ich dann mal. Oder für ein Chorus. Aber, und dann der andere Teil dann zu finden, das ist schon mal zum Beispiel auch eher so ein, eine harte Arbeit, weil das ist dann immer, weißt, wenn man, also, keine Ahnung, meiner Ansicht nach gibt es dann halt immer so ein, so zwei Denkweisen oder Gehirnhälften oder so, also einmal so, dass man so einfach so alles analysiert und so, so versuchen intellektuell und dieses so Songwriting, das ist aber wirklich eher so, es muss echt aus dem Bauch alles so, ne, einfach so, weil dieses ganze so Konstruierte und Analytische, das, das funktioniert alles nicht irgendwie und dann versuche ich da irgendwie immer so mental in so eine non-intellectual mode reinzukommen irgendwie und das geht auch mal und da muss man manchmal echt so ein bisschen so crazy, weil du kannst nicht dann wirklich so, was brauche ich denn jetzt so, das funktioniert einfach nicht. Ja, und dann habe ich dann irgendwann aber vielleicht dann so, so eine Melodie fertig und dann muss erstmal der Text, ja, und den Text, dann gibt es vielleicht dann auch mal so eine Idee und oder ein Wort oder so oder eine Idee, dass es jetzt irgendwie ein Sauflied sein soll oder es ist halt irgendwie ein, keine Ahnung, ein provokatives Lied, Liebeslied sein soll, mit dass ich aber auch irgendwie schon ein Liebeslied, aber dass ich auch irgendwie so ein bisschen pervers anhört, so sehr, so provokant irgendwie, das ist mir dann irgendwie wichtig, nicht so, dass es irgendwie so eine Doppeldeutigkeit hat und dann habe ich da vielleicht eine Idee, aber dann den ganzen Text zu schreiben mit Reimen und so, da musst du dann schon dich einfach auf den Arsch setzen und wirklich dann so, bis er fertig ist, so kannst du, ey, so und ja, und das ist dann, ja, hinsetzen und ja.
Harte Arbeit.
Ja.
Du spielst uns jetzt einen Song, wie ist da, welchen spielst du erst?
Ich wollte spielen Ultrasonic Ocean.
Vom neuen Album, hast du den unplugged einfach so auch, kannst du den so rausschütteln oder ist es schon eine Umstellung von
der Variante? Ja, ich hab's letzte Woche mal so, ich hatte lange nicht mehr die Akustikgitarre in der Hand eigentlich, so ein paar Monate, ich hab's dann mal versucht, ich muss mal gucken, was passiert, so. Ja, aber es ist schon anders als live, auf jeden Fall, ich spiele ganz andere Sachen, weil die, ich hab ja nicht die Slava und Alexei, die Backing Band, die halt den Rhythmus machen und halt auch besser als je, muss ich jetzt einfach mal sagen, weil ich das jetzt noch von gestern Abend weiß, halt die wirklich so eine richtige Rhythm Section ist, wo ich dann auch manchmal überhaupt keinen Rhythmus mehr spielen muss, wie das halt so, wie das sich halt so, so sein soll. Und hier muss ich halt selber den Rhythmus jetzt halt hier machen.
Und so, ne? Live kannst du dich dann auf deine, komplett auf deine, ja, Solis dann konzentrieren, oder
ja,
was?
Bei, ja, manchen Stellen genau schon. Da bin ich dann wirklich, das ist das halt Schöne, so in den letzten Jahren, was wir da so hingekriegt haben, dass ich da schon mehr Freiheit irgendwie, oder ich will mich da so zurücklehnen, so, oder yeah, und so.
Und die fangen dich auf.
Ja, ja, das ist gut, ja.
Ultrasonic Ocean, Chancy Warnick vom Chancy Pornick Casino, hier live im Lokalmagazin.
Nein.
Yeah, Chancy Warnick, live hier mit dem Ultrasonic Ocean, Chancy Pornick Casino. Ihr habt ja als Alleinstellungsmerkmal sozusagen, euer Unique Selling Point ist ja immer auch gewesen, diese ja scheinbar gegensätzliche Verbindung von amerikanischer und russischer Kultur. Hat sich vielleicht zufällig ergeben, weil es eben die Besetzung so war, aber so, man konnte das ja schon auch immer ganz gut aufladen und auch gute Slogans sind daraus entstanden. The Russian American Surf Federation hieß es am Anfang, jetzt seid ihr die Rasputins of Rock. Wie siehst du das jetzt auch so in 15 Jahren? Ist es einfach, ist einfach so? Oder was bringt es eben auch mit sich, diese verschiedenen Kulturen oder diese kulturellen Elemente in der Musik und in der Band und auch vielleicht die Differenzen da in der Band zu haben?
Was bringt es mit sich? Ja, also...
Oder war das am Anfang auch der Plan?
Nee, das war überhaupt kein, das hat sich wirklich rein zufällig ergeben, also weil ich halt so Musiker gesucht habe, einfach die mit mir halt irgendwas machen wollen und da hat sich das so rauskristallisiert aus einem russischen Freund, der auch immer noch ein Freund von mir ist und der dann mich dem Vladimir, dem damaligen Drummer Stanislav halt ja, vorgestellt hat, also das hat sich halt einfach, ich habe die dann, weil die sich viele in der russischen Community untereinander kennen, habe ich die dann halt nach und nach kennengelernt und es hat sich so rauskristallisiert und das waren dann auch die ersten beiden, Wladimir und Stanis, die mit mir ganz lange Musik gemacht haben, ja, und dann, es war reiner Zufall und dann, dass es gut funktioniert hat, also von meiner Ansicht war es halt mich, dass wir irgendwie da auch immer irgendwie neugierig war und ich bin dann, also mir hat das so bestimmte Sachen von mir da, fand ich da faszinierend und also abgesehen davon, dass es auch die beiden, meine beiden alten Typen Kumpels sind und waren halt irgendwie und auch nette und faszinierende Leute halt, auch so ganz spezielle Leute und Künstler, aber halt auch irgendwie ganz woanders herkommen und auch zum Teil ganz andere Ansichten haben oder so und ja, wie ich das jetzt genau, ja, aber das hat mir halt immer irgendwie gefallen, also oder irgendwie, ich war irgendwie neugierig und dachte auch irgendwie, ja, so irgendwie, da bin ich schon, stehe ich schon drauf, so meinte irgendwie so ein bisschen, das kenne ich gar nicht und es ist auch so ein bisschen abenteuerlich und so und wow und das, dadurch hat sich das irgendwie so ergeben und da ist das, und da später ist dann halt auch irgendwie, also also musikalisch, oder auch irgendwie habe ich dann viel, ich glaube, das nennt man gar nicht so unbedingt Russian Folk, aber halt so ein paar Pop-Songs da von Wladimir und Stas halt kennengelernt und so und halt auch so einige Elemente, dann also die sind dann auch in unsere Mucke halt dann eingeflossen da. Aber das ist dann eigentlich auch erst schon später passiert und ja, zum Teil kann man, ich glaube, es ist ja auch so Folk-Elemente, aber nicht alles, das ist dann auch eher so, also vielleicht so 20er Jahre russische Chansons, ich weiß auch gar nicht so genau, wie das eigentlich so richtig heißt. Ja, aber so.
Aber da hast du dich reingehört auch, so ein bisschen.
Ja, genau, das ist dann halt aber damals so, also weil die noch echt so junge Typen waren, dann immer so spielerisch so ein bisschen passiert, so, dass wir halt irgendwelche CDs, Kassetten im Bus hatten und dann irgendwie da was gelaufen ist und dann von dem einen, eine, vielleicht hat mir, also viele haben mir auch echt nichts gesagt oder mir nicht gefallen unbedingt irgendwie. So gibt es da zum Beispiel irgendwie die Gruppa Leningrad oder so, das ist eigentlich so eine Ska-Band, die ist halt echt relativ bekannt und ziemlich, ich glaube, ziemlich berühmt. Der Sänger ist auch so ein krasser Partymacher, so ein Punk-Rock-Attitüde. Schnurov heißt der, glaube ich. Und da gefallen mir halt schon ein paar Sachen richtig gut, aber ein paar Sachen auch überhaupt nicht irgendwie. Keine Ahnung. Und da hat sich damals, wie gesagt, so spielerisch irgendwie, dann habe ich da mal einen Song gehört und yeah, und ist dann halt auch wirklich, sag ich mal, so in mein Songwriting da mehr oder mit so reingeflossen. So, genau. Und dann, ja.
Auf jedem Album sind ja dann auch immer im Schnitt zwei deutschsprachige Texte, die dann eben der jeweilige Russe dann auch singen darf, ja.
Ja. Ja, das hat sich auch wirklich so zufällig ergeben, ne? Also das erste Song, den ich da gemacht habe auf diesem Russland-Deutsch, der war ja auch der bekannteste Song in der Art von uns, die Schwarze Seele, der Song, das hat sich wirklich einfach so zufällig so ergeben von diesen komischen Gangster oder so was weiß ich, Schicksalsgeschichten, die halt von irgendwelchen russischen gerannt nach also irgendwelchen Typen, die halt umsiedeln oder so, die irgendwelche Geschichten, die da bei uns im Bus halt rumkursiert sind, ne, während diesen ganzen 1000 Stunden Fahrt so also diese Stories, das habe ich dann irgendwie eigentlich, das mit so einem, die Idee dabei war eigentlich mit so einem Johnny Cash Talking Blues Song zu machen, ne, wie meinetwegen A Boy Named Sue oder so. Und dann diese beiden Sachen, dass der Wladimir das halt singt und dann halt wie so, wie gesagt, so ein Johnny Cash Song, so nur halt dann auf so einem fehlerhaften Deutsch, ne, irgendwie. Und das ist dann halt dieser Song geworden. Und ja, dann gibt es da noch zwei andere, oder das haben wir auch wirklich einfach ausprobiert und das ist dann irgendwie dann geworden, was es ist, ne? Also so viele Leute stehen total drauf und finden und manche auch so, findest du ein bisschen albern oder so oder zu hart dann irgendwie oder zu blöde, zu simpel, ne? Und Ja, und
Slava macht weiter.
Ja, genau. Bisschen halt aber in so einem anderen Style, ne, weil er ist halt eine ganz andere Person. Und die beiden neuen Songs, die habe ich auch versucht, ein bisschen mehr so auf, so auf ihn auf dem Leib zu schreiben, so, ne? Und ja, genau. Und das ist dann, so geht's halt weiter.
Und die Bassballer Laika war natürlich auch, ne? Statt der normalen Bassgitarre im Rock'n'Roll, war das ja auch nochmal ein optisches Element, was bei euch immer nochmal besonders war.
Ja, stimmt. Also das ist ein Trademark und ja, muss man mal gucken, wie das weitergeht. Im Augenblick haben wir...
Klingt die auch anders?
Ja, die klingt ein bisschen anders als ein E-Bass. So ein bisschen mehr Richtung Kontrabass. Und im Augenblick benutzen wir die nicht. Weil sind wir auf einem normalen Prezi Fender Precision Bass umgestiegen, also beziehungsweise Slava ist umgestiegen, und weil er das halt so am besten findet, und das hat beides seine Vor- und Nachteile, Sound wahrscheinlich auf jeden Fall Vorteile. Ja, und es vermissen einige optisch. Ja, mal gucken, was ja die Zukunft dann noch bringt, alles so, ne?
Du wolltest umstimmen für den nächsten Akustiksong, und wenn wir jetzt gerade hier das Thema Russland und so weiter auch hatten und russisch-deutsche Texte, dann lass uns da doch einfach einen von hören vom neuen Album Fluss von Bier, wo Slava dann eben davon singt. Das Gen Z Pornic Casino, ach, da war noch was zu hören am Schluss eben, ne? Aus dem Studio. Fluss vom Bier, ein russisch-deutscher Song. Du schreibst ihn, er interpretiert ihn, ja?
Ja, das stimmt, genau, so haben wir das, genau.
So, jetzt haben wir so viel über die Russen geredet, jetzt reden wir aber auch mal noch über die Amis und über dich eben. Was hat dich überhaupt nach Köln verschlagen? Wie kam es dazu?
Also meine Ex-Freundin damals, das ist ja schon 23 Jahre her, es war eine Deutsche, und die hat mich... damals mit nach Deutschland genommen, sozusagen, so mehr oder weniger vor und zurück. Und dann bin ich nach 3 Jahren oder so, ich wohne jetzt so ungefähr 20 Jahre in Köln, bin ich dann in Köln gelandet. Die hat dann zwar woanders gewohnt, dann, aber ich bin dann mehr oder weniger hinterhergezogen in Mainz. Und dann dachte ich, also irgendwie bin ich da auf jeden Fall in Köln gelandet durch die.
Und dann hängen geblieben.
Genau.
Wo kommst du her ursprünglich?
Aus Oregon bin ich aufgewachsen, genau. Star Oregon, Salem, Oregon, die kleine Hauptstadt da.
Nicht Portland?
Da habe ich länger gewohnt, aber aufgewachsen in Salem.
Wie war deine musikalische Sozialisation? Schon vom Elternhaus her, oder hast du das alles dann...
Ich würde schon sagen, ja, so Plattensammlung von meinem Vater, von Freunden, also von meiner Mama und so. Da kommt schon dann eigentlich so Classic Rock, ne? Doch, schon auch einiges, kann ich mich noch an einiges erinnern, auch so, wie ich so, weiß ich nicht, 10 Jahre alt war oder so. Und dann aber auch, irgendwie ging das dann halt dann so, gerade da im Pacific Northwest, dann halt irgendwie so richtig grunge-mäßig ab, ne? Also das war das Riesending irgendwie. Und da hatte ich irgendwie aus, weiß ich nicht, mehreren Gründen haben irgendwie, weiß ich nicht, so ein, dachte ich, also ich finde es mittlerweile, finde ich Nirvana okay und auch cool, manche Songs, und den Typ finde ich auch cool, aber damals hatte ich da total die Aversion gegen Grunge, so, also irgendwie, oder gegen so modern, oder das fand ich mir dann so zu konformistisch irgendwie so, und da bin ich dann total auf so eher Richtung Country Music, Alternative Country, Rockabilly und so, und alte Musik, 60er Jahre Pop und so, dann irgendwie da so raufgekommen, und das alles so, ja, das, also da komme ich so her, so, von, also hat mich dann, ja, so, und mit diesen ganzen so eher so Punkrock oder sowas, was härtere Sachen, das habe ich alles eher so später, ja, so, also.
Erst hier dann, oder?
Ja, also schon, also eher so ein bisschen auf Tour, als wir so angefangen haben, also ich war dann eher so, bevor ich angefangen habe, echt so, Musik zu machen, oder auch mit so wie mit Gen Z Pornic Casino, bevor wir so hießen, war ich irgendwie eher noch so ein bisschen, war das alles noch so ein bisschen mehr so Singer-Songwriter und seriöser und nicht ganz so Energie und Highspeed und so, das ist erst dann später gekommen, also so ich dann so als Teenager echt mehr so ein bisschen Keine Ahnung, so alte Springsteen-Sachen zum Beispiel, oder? Dylan oder so, oder? Also echt so Songkram, Steve Earle später oder so. Richtig so halt so ein bisschen, so aus wie ein melancholisches Country, so irgendwie, und alles dann vom musikalischen ein bisschen langsamer und nachdenklicher und melancholisch und so. Und das hat sich dann so, später ist dann alles ein bisschen härter geworden.
Ja, das hört man jetzt eher kaum mehr raus, ja, eigentlich, ne, diese Wurzeln, ne, wenn man sich die Alben anhört. Ne, sondern da geht es ja wirklich sehr energetisch zur Sache, aber es ist trotzdem, es ist Heavy Metal dabei, ne, eindeutig auch so, irgendwie auch von der Art zu solieren, das Russische, das Surf natürlich, eindeutig, ne, auch deine Art, die Gitarre zu spielen, oder? Wo holst du da deine, hast du da deine Vorbilder oder wo holst du dir da deine Inspiration her? In der Band Info steht dann, ne, die Mischung aus Brian Setzer und Angus Young, das trifft eigentlich ganz gut auch, ne?
Ja, an dieser Zeile haben wir auch lange rumgebastelt irgendwie.
Bandinfo will auch geschrieben sein, ja, gut geschrieben sein.
Ja, das wird immer kurz und keine Ahnung, ja, das stimmt schon irgendwie, allerdings bin ich persönlich auch gar nicht mal so der riesen Brian Setzer-Fan von meinem Herzen, also ich finde die Mucke auch schon, das ist sehr cool, aber ich bin halt also eher dann, keine Ahnung, der ist mir dann auch nicht wild genug irgendwie, das ist mir dann, also das ist ein total cooler und Wahnsinn Karriere und so, aber ich bin halt nicht unbedingt so persönlich so der riesen Brian Setzer-Fan, obwohl ich so bestimmt manche Licks so spiele. Ja, wie kommt's, also das ist eigentlich ein ganz Typ, den man hier überhaupt nicht kennt, der heißt Junior Brown, das ist so der Spiel, so ein Gitarrist, der spielt auch so ein Ding, das nennt sich Git Steel, und das ist so eine zwei Doppelseite auf dem Ständer, das ist eine Steel Lap Steel Gitarre mit so einem wie eine Hawaii-Gitarre, kann man vielleicht erklären, und eine ganz normale E-Gitarre, und das spielt er, und das ist halt eigentlich eher so Old-Time Country, so Ernest Tubman mäßig. Und er spielt aber vom Style so ganz viel Country Licks und aber auch so Surf Music Licks und so, also einen clean Telecaster Sound. Und dann findet er aber auch Hendrix irgendwie cool. Also der spielt, der findet auch wild. Und der ist also total also mega Einfluss, also das ist ein totales Idol, der Typ, der ist auch so ungefähr so alt wie meine Mom irgendwie, und ich habe den einmal bei Austin City Limits gesehen, das ist so eine Fernsehshow, die, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gesehen habe, aber da dachte ich schon, wow, also da bin ich echt so weggeblasen, und dem habe ich auch so einige Licks da, oder so, ich mehr so die Attitüde so von so High-Speed Country Licks, aber dann halt nicht so, sag mal, mit dem Stock im Arsch, wie halt bei, wie so viel so Mainstream Country sind dann schon ordentlich, sondern halt mit so einem Raw Power Dings Attitüde dann gespielt. Also Junior Brown ist da wirklich da so eigentlich wichtiger, und Brian Setzer steht eigentlich nur im Presseinfo, weil es so leichter zu verstehen ist. Angus Young finde ich super natürlich, das ist so. Ja, genau, Brian Setzer ist auch super, aber wie gesagt, also ein wichtiger, so persönlicher Einfluss ist echt Junior Brown, so, da ist schon.
Das ist der Mann.
Ja.
Und dann muss man halt seinen eigenen Stil finden, ne?
Ja, dann ja, auf jeden Fall, also, genau, ja, was du sagst, Heavy Metal oder so, das ist dann einfach halt irgendwie, manchmal finde ich das cool, und manchmal passiert das halt auch einfach so, also, weil es schon immer so war, also es gibt's halt, so, wenn man halt so irgendwie so bestimmte Genres macht, wie meinetwegen jetzt Rockabilly oder so, und dann halt zu sehr, oder jedes Genre eigentlich, dann kannst du immer so ein bisschen, wie sagt man, also so incestuös irgendwie werden, also dass man halt zu, also das kann halt oft dann, wenn man halt so mal, sagen wir, 12 Country Songs oder so macht, dann kann einfach ein bisschen musikalisch, ein bisschen künstlerisch so ein bisschen langweilig werden, weil es halt in jedem Style, und da hatten wir dann, das hat sich auch so aus der Bandgeschichte ergeben, dann immer so einen Busch, so einen anderen Teil oder dann halt so was völlig Überraschendes eingebaut. Also da gibt es auch total Grenzen irgendwie, wir nehmen ja nicht irgendwie blöden Styles, die auf der Welt gibt, aber zum Beispiel, also wir alle drei jetzt auch in der neuen Band kommen wir zum Teil, finden alle. Also Slavatur hat zum Beispiel in einer Metal-Band gespielt und so, und dann weiß der auf jeden Fall auch, ist das auf jeden Fall auch ein richtiger authentischer Einfluss, und wenn man dann halt mal so ein echt ein Part spielen, der dann wirklich so richtig schwermetallmäßig ist, in dem, der den auch mal den Country Beat irgendwie auflockert. Das ist halt genau das. Also, das ist unsere Band so. Ja.
Das ist in den Songs, in euren eigenen Songs vertreten, ja, und im Live-Set, ne?
Ja.
Jetzt spielt ihr seit Lemmys Tod noch mehr Motorhead-Songs.
Ja.
Es waren 4 oder 5, ne?
Nein. Also der 2. Ne, 2, also das ist wirklich, ob du glaubst oder nicht, also Ace of Spades zu spielen, da hatte ich ja sogar ein bisschen Bedenken, dass das zu abgedroschen ist, aber da hat mir Slava die Idee gehabt und dass wir das halt quasi nur mit Bass spielen, also ohne Gitarre, fand ich dann doch gut und es hat dann von Anfang an funktioniert und fand ich dann auch insofern nicht abgedroschen, weil es ohne Gitarre ist, also es ist dann. Und das spielen wir schon ein bisschen länger, auch seit der Lemmy, als er noch am Leben war. Und kurz, ja, und jetzt dann hat es dann wirklich überraschenderweise auf einmal voll die Aktualität bekommen, die beiden Songs, ja.
Ja. 2 Songs jetzt, ja.
Iron Fist und
Iron Maiden noch dazu.
Ja, ja.
Und manchmal denkt man, ne, es könnte auch von Lemmy sein und es ist ein eigener Song vielleicht, ne, so,
ja,
weil es so gut macht.
Ja, das ist auf jeden Fall, auch ein Einfluss. Also Motorhead, 70er Jahre Sachen finde ich, ja klar, cooler Typ, muss man keinem erzählen. Ich finde auch als Songwriter in 70er Jahren finde ich den super. Irgendwie
noch bei Hawkwind.
Ja, genau. Also wirklich irgendwie. Cooler Typ, cooler Songwriter, cooler Musiker, Stimme sowieso muss ich jetzt, also die offensichtlichen Sachen muss ich jetzt nicht sagen, das weiß sowieso jeder. Aber auch ein Einfluss so, ja. Yeah.
Jo, und jetzt aber brechen wir Schluss mit Heavy Metal, jetzt kommt wieder die Country-Nummer. Du hast hier nochmal die Gitarre umgestimmt und ein Cowboy-Song am Start.
Alrighty, ja. Yeah.
Chancy Warnick vom Chancy Pony Casino hier live im Lokalmagazin Cowboy. Eine Nummer vom Album Slice of Your Loving aus dem Jahr 2011. 2 Sachen noch, den Bandnamen kurz mal am Rande erwähnen. Chancy Warnick, dein Taufname, offizieller Name. Wie wurde daraus das Chancy Pony Casino?
Das ist eigentlich, ich habe mal in so einer Western Swing Country Band in Köln gespielt mit so ein paar, die noch immer noch Freunde von mir sind, Gary Lee and the Wanted Man, habe ich Steel-Gitarre gespielt und das und der Sänger da, der Gary, der hat dann, ich weiß nicht, irgendwas, ich habe einen Flyer gemacht, das war für unsere Band, für wahrscheinlich hieß das nochmal damals, Chancy Warnick and the Homemade Blade, so hieß das damals, and the Homemade Blade, so hieß das dann früher. Und dann habe ich irgendwie so einen Flyer mit Titten, oder also irgendwie halt so einen provokanten Flyer mit, ich weiß nicht, irgendwas gemacht. Und dann hat er halt, ach ja, so aus Spaß sagt du Chancy Warnick oder so, irgendwie das da gesagt. Und so ist das hängen geblieben und dann ist daraus, ist dann so unser... Der Bandname entstanden.
Pornic, aus deiner Affinität für laszive oder provokantes Artwork, was sich ja auch weiterhin durch das Leben der Band, ne? Jedes Albumcover, alle Konzertplakate sind irgendwie so ein bisschen 60s Trash mit leicht erotischer Komponente, ne? Um es mal so auszudrücken.
Ja, genau.
Ein
kurzer
Kommentar noch von dir zum Thema US-Wahlkampf. Hast du da noch? Du bist jetzt 20 Jahre in Köln, hast aber sicher nochmal, du guckst da anders drauf als wir. Wie siehst du es gerade?
Ja, ich glaube, ich bin da irgendwie, soweit ich es aushalte, irgendwie so schon viel politisch interessierter als vor, als ich noch in Oregon war. Also die Zeit, was weiß ich, irgendwie überhaupt, glaube ich, keine nicht viel Gedanken gemacht oder so, wollte da eigentlich nichts mit zu tun haben. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, Wahlkampf, verfolge ich so online und manchmal so ein bisschen auf Facebook mit so Bekannten schon. Ja, also ich war auch irgendwie echt Obama, für was ich war, aber ich da war dann wirklich auch so einer von den Typen, wo ich echt dachte, Change kommt jetzt und so, mit Obama. Und, ja, war den halt doch nicht so, aber ich war auch so ein bisschen euphorisch damals. Ja, es gibt ja bestimmt Leute, die auch sagen, das sind halt alle scheiße oder so. Was soll ich da sagen? Ich glaube, das Wichtigste, was gesagt werden muss, ist, glaube ich, dass halt einfach da, was man sich, glaube ich, nicht weiß nicht, in welchem so eine Vorstellung von, also es ist da ganz seit vielen Jahren auch das Problem, wie ich finde, dass parteispendenmäßig, also es gibt halt so Super PACs und so, das heißt, PAC heißt Political Action Committee. Und das ist dann irgendwie so ein Ding, so ein Weg, um halt unbegrenzt Millionen, Milliarden halt Kandidaten zu geben. Und das ist jetzt schon bei den Vorwahlen halt irgendwie, kriegen die unglaubliche Sachen und Hillary kriegt irgendwie unglaubliche Beträge für ihre Reden und so. Und das ist halt irgendwie, ja, bestimmte Sachen sagen, hör mal, das ist einfach Bribery, ne? Das ist halt einfach Bestechung, krass, ne? Das ist einfach, das System ist mittlerweile so angelegt und es ist halt auch seit Reagan, es sind noch ganz viele kleine Gesetze geändert worden, was da auch angeht. Es soll wirklich Millionenbeträge, was hier echt verboten wäre, soweit ich weiß, ne? Irgendwie, dann ist es diese CDU-Schwarzgeldskandal. Das ist halt so Pillepalle, ne? Da gibt es ja wirklich ganz viel Geld. Da, und es ist legal, denen so viel Geld zu geben, insofern die große Konzerne können dann die quasi kaufen, die Kandidaten, so.
Fieses Business.
Ja, und darum, ich komme gleich zum Punkt, und darum ist also Bernie Sanders, der macht das halt, glaub, was ich so online höre, anders, der hat glaube ich auch kein Superpack-Geld angenommen, soweit ich weiß, sondern halt so von coolen Spendern, und darum, ey, ich wünsche dem, das wäre spannend, das wäre cool, und ich werde den auch wählen, irgendwie.
Mal Bernie. Darfst du reden noch?
Ja, ja.
Von hier aus,
ja, genau. Und der ist der Bernie Sanders, der ist der Mann, so. Ja.
Der Sozialismus kommt nach Amerika, ja, ne? In die USA. Ja. Chancy, vielen Dank, dass du da warst. Ne? Toi, toi, toi für die Zukunft, für weiter gute Musik, gute Konzerte, gute Unterhaltung, guter Entertainer bist du definitiv.
Ach, ja. Thank you. Dankeschön. Marcel, super.
Das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, Samstagmorgen zwischen 6 und 8 nochmal die Wiederholung und alle Wortbeiträge, auch das volle Interview nachzuhören auf wüste-welle.de. 7 Tage lang ist es auch mit der Musik in der Mediathek. Wir sind dann am Montag wieder für euch da, dann zu Gast in der zweiten Stunde Felix Schwarz, ein Street-Art-Künstler. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.